Ja, die Linkspartei heute, die veranstaltet ja jedes Jahr eine Demonstration für Karl und Rosa. Was würde denn Luxemburg aus Ihrer Sicht zu einer Partei sagen, die ja auch in Berlin maßgeblich Sozialabbau mitträgt?
Das ist gleich eine ziemlich schwierige Frage. Luxemburg konnte sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass eine linke oder revolutionäre oder sozialistische Partei selbst in einer bürgerlichen Regierung ist, sondern nur in der Opposition. Infolgedessen würde sie nicht Sozialabbau mitgetrieben haben müssen.
Dennoch wird sich immer wieder auch in der Linkspartei noch auf Rosa Luxemburg berufen. Zeigt ja auch, dass zum Beispiel diese Demonstration im Januar immer wieder stattfindet. Nun ist Rosa Luxemburg auch in feministischen Kreisen oder ist in feministischen Kreisen recht umstritten. Da heißt es häufig, sie hat ein reaktionäres Bild. Also so lehnte Rosa Luxemburg ja Verhütungsmittel für Arbeiterinnen ab, weil es sonst an Soldaten für die Revolution mangeln könnte. Ist denn der Vorwurf von einigen Feministen da richtig?
Das glaube ich nicht. Ich habe also Rosa Luxemburg wirklich intensiv und von vorn nach hinten studiert. Ich habe nie gehört, dass sie oder gelesen, dass sie Verhütungsmittel ablehnte und auch, dass es an Soldaten mangelt, kann überhaupt nicht ihre Position sein, weil sie ja eine ungeheuer, geradezu eine militante Friedenskämpferin war und auf jeden Fall gegen den Krieg und auf jeden Fall dagegen, Menschen als Soldatenfutter zu benutzen. Das muss eines der vielen, vielen Vorurteile sein, die Rosa Luxemburg umstellen. Das ist ja ganz ungeheuerlich schwierig, überhaupt eine Vorstellung ihrer Arbeitsweise und ihres Denkens zu bekommen, weil jeder schon genügend weiß, um das erst gar nicht zu lesen. Ich weiß so zum Beispiel, dass sie gewalttätig war oder dass sie für Diktatur sich eingesetzt hat oder dass sie gegen Parlamentarismus war oder am häufigsten auch in der Arbeiterbewegung, dass sie theoretisch nichts geleistet hat. Und diese Demonstrationen, von denen Sie gerade sprachen, sind doch im Wesentlichen getragen von der Vorstellung, sie war eine Märtyrerin. Aber nicht, dass sie tatsächlich auf eine Weise eingegriffen hat in die Politik der damaligen Sozialdemokraten, die diese Politik völlig in Frage stellte. Und um sie, um das mal mit einem kleinen Schlagwort zu machen, von oben auf die Füße zu kehren, also zu einer Politik zu machen, die von unten gemacht wird, für die, von den Menschen und nicht von oben für sie.
Wie hat sich das auf Ihr Schreiben ausgewirkt? Also eine Biografie zu schreiben über jemanden wie Rosa Luxemburg, die, wie Sie sagen, doch relativ viele Vorurteile umgibt, hat sich das irgendwie ausgewirkt auf das, was Sie letztendlich in Ihrer Biografie geschrieben haben?
Ich habe eigentlich keine Biografie geschrieben, sondern Biografien gibt es ganz viele über Rosa Luxemburg, übrigens auch recht gute, also sowohl Nettel als auch Laschica sind eigentlich sehr gute Biografien. Das fand ich auch ausreichend für mich. Ich habe versucht, ihre Arbeitsweise und ihre Politikweise zu entschlüsseln auf die Frage, was nützt uns das eigentlich heute? Sowohl was nützt es den Feministinnen oder für eine Frauenpolitik, als auch was würde es nützen für eine Linke? Und das für die ihren Nutzen für Feministinnen und Frauen herauszuarbeiten, war ziemlich schwierig, weil sie selbst eigentlich von der Frauenbewegung nicht viel hielt und auch gewiss keine Feministin war selber. Weil sie, wie das zu der damaligen Zeit ganz üblich war, den Frauenkampf dem Klassenkampf untergeordnet hat. Oder weil sie der Auffassung war, erst wenn die Frauen allesamt in die Produktion gegangen sind oder berufstätig sind oder an der gesellschaftlichen Produktion beteiligt sind, werden sie wirklich zu Menschen und dann sind sie ganz und gar den Arbeitern gleich und können wie sie, zwar als Ärmste und dann eben als Vorhut, für eine befreite Gesellschaft kämpfen. So etwa war ihren Gedankengänge, das widerspricht natürlich den Vorstellungen der neuen Frauenbewegung, zu der ich mich auch zähle, sehr stark, weil wir ja der Auffassung sind, aus den Frauenbereichen ist sehr viel Humanes und Menschliches zu gewinnen, was diesen schlichten Arbeiterkämpfen fehlt. Insofern hat sich das auf meine Arbeitsweise ausgewirkt, dass ich alle ihre Artikel minutiös durchsucht habe, um herauszufinden, wie macht sie das eigentlich, eine Politik für die Menschen zu machen, populär und von unten und für alle, die, von der wir als so feministisch bewusste Menschen ebenfalls etwas lernen können.
Halten wir also fest, es ist keine Biografie herausgekommen. Dennoch, in dem Buch, was Sie über Luxemburg geschrieben haben, muss man so zu nennen, fällt auch recht häufig der Begriff einer revolutionären Realpolitik, den Luxemburg auch mal wieder geprägt hat. Da schreiben Sie in dem Buch, dieser sei für die Neuerfindung linker Politik im 21. Jahrhundert so aktuell und dringlich wie historisch verbarrikadiert. Was schreiben Sie? Warum?
Weil, ich fange mal von hinten an, nicht das Wort Revolution eigentlich von uns Heutigen nicht in einer einfachen, umstandslosen, positiven Weise benutzt werden kann, sodass wir hoffen, damit Gehör zu finden. Das gehört einer vergangenen Epoche an, das Wort Revolution. Und Realpolitik ist eigentlich durch die Politik der Sozialdemokraten, die, wie doch allgemein anerkannt ist, in der neoliberalen Mitte sich befinden, auf eine höchst langweilige Weise als aufbrechende Politik eigentlich verunmöglicht, sodass beide Seiten, Revolution und Realpolitik, Begriffe sind, die schlecht ohne Übersetzung benutzt werden können. Und die Übersetzung, wenn man sie übersetzt, ist es eine absolut aktuelle Forderung. Es bedeutet nämlich, dass man, wenn man Politik macht, keinesfalls irgendwie auf ein Jenseits verweisen kann und dort immer nur dies Richtige und Zukünftige schon romantisch durchsetzen kann, sondern dass wer Politik macht, Realpolitik machen muss. Das heißt, heute und hier für die heute Lebenden etwas Eingreifendes tun. Und so wie man das tut, sich in Realpolitik einlassen, wird man ein Fernziel, welches über die jetzigen Verhältnisse hinausgeht, brauchen, um nicht ja, steuerlos und orientierungslos bloß das Bestehende zu wiederholen. Ich finde, dass das sowohl absolut aktuell ist, als auch, dass man die Negation davon täglich in der Politik sehen kann. Und mit Negation meine ich die Abwesenheit von revolutionärer Realpolitik. Nehmen wir das mal in Anführungszeichen. In den normalen Politikreden heute, wo es darum geht, wollen wir vielleicht den Hartz-IV-Leuten 5 Euro mehr im Monat geben oder vielleicht doch lieber nicht, und wollen wir jetzt schon das Kindergeld von 185 Euro auf 595 Euro erhöhen, also um 10 Euro pro Monat, pro Kind, oder reicht uns das jetzt nicht? Das ist so eine unglaubliche Hohn auf die Bedürfnisse und Wirklichkeiten der Menschen, die leben, dass das für jemanden, der nicht direkt da drin steckt, also nicht selber im Parlament sitzt, für mich liest sich das wie Hohn. Oder die Rentner, nicht, wollen Arbeitslosigkeit noch und noch, und dann müssen nicht eigentlich die Rentner noch 2 Jahre länger arbeiten bis 67, weil wir zu wenig Arbeitende haben? Das kann es ja wohl nicht sein, ne? Also ist in alledem eine solche Anhäufung von Nichtigkeiten, die darauf verzichten, auf ein Ziel hinzuarbeiten, wo die Gesellschaft eine andere wäre als die sie jetzt ist. So, das hoffe ich, war im Kurzen verständlich.
Ja, das zur Frage, inwieweit Rosa Luxemburg heute noch Relevanz hat. Beim Durchlesen, Durchblättern ihres Buches habe ich mir immer die Frage gestellt, wie wird das nun alles in der wirklich modernen Linken helfen kann? Weil doch relativ viel, auch im Buch kam das immer wieder raus, auf einem Fortschrittsoptimismus fußt und auch vor allem auf einer autoritären Wissenschaftsgläubigkeit des 19. Jahrhunderts, ja, zumeist. Ist das ein Gefühl, wenn Sie sich mit Luxemburg beschäftigen, das auch Sie durchdringt?
Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil ich schon wieder das nicht teilen kann, dass sie eine hoffnungslose Fortschrittsoptimistin war, weil die Passagen, wo sie über die Entwicklung der Produktivkräfte, also die Entwicklung der Maschinerie und bis hin kurz vor der Schwelle des Hightech-Kapitalismus spricht, sind ungeheuer widersprüchliche Stellen, wo ihr durchaus bewusst ist und das auch immer wieder durchkommt, dass es mit Schrecken, ein Ende mit Schrecken sein kann. Und für mich die ergreifendsten Passagen sind eigentlich die, wo sie die Geschichte der Arbeiterbewegung einschreibt in die christliche Passionsgeschichte und wo es um die Neuerfindung des Programms der Linken geht, also um die Spartakus, das Spartakus-Programm, was dann die Kommunistische Partei übernommen hat. Und da schreien dann auf allen Ebenen die einzelnen Gruppen, kreuziget ihn, zu dem Spartakus, genau wie in der biblischen Geschichte. Und es geht praktisch damit aus, dass ihr klar wird, dass diese Arbeitergeneration umgebracht werden wird, sie eingeschlossen. Das ist doch nicht ein riesenhafter Fortschrittsoptimismus, sondern das ist der Gedanke, der ihr ganzes Werk eigentlich durchzieht. Wenn wir nichts tun, wird es uns allen an den Kragen gehen. Das ist dann in die Geschichte eingegangen als Sozialismus oder Barbarei. Ein Begriff, die nicht von ihr sind, aber der bei ihr durchkommt. Wenn wir die Gesellschaft nicht mitgestalten, wird es die ganze Gesellschaft und die Ökologie, da ist ein großes, starkes Ökologiebewusstsein drin, den Kragen kosten. Es wird nicht gehen. Und das ist doch ein Gedanke, den man nicht eigentlich Fortschrittsoptimismus nennen kann. Man sagt, die kapitalistische Produktionsweise, so wie sie läuft, wo also die Hauptregeln sind, Arbeit einzusparen, damit mehr Profite gemacht werden können und das dann weltweit, wo man nicht mal mehr Subjekte findet, die das eigentlich tun, ist doch von uns heute völlig aktuell erfahrbar, dass das auf eine schreckliche Katastrophe zusteuert, sowohl was die Ressourcen angeht, Erdöl zum Beispiel und so weiter, was die immer größere Anzahl von Kriegen angeht, was die Abhängung eines größeren Teils, wachsenden Teils der Bevölkerung aus dem Gesellschaftsprozess angeht. Also ich meine jetzt all diese neuerdings Prekarier genannten oder Arbeitslosen oder Obdachlosen oder die Jugendlichen ohne Perspektive und so weiter. Das ist doch seit Luxemburgs Welt oder Zeit nicht harmloser und friedlicher und einverständiger geworden, sondern die Spaltungen in der Gesellschaft werden größer. Die Schrecknisse rücken näher, die Kriege werden mehr und so weiter. Das kann ich nicht teilen, den Gedanken, dass A, dass sie fortschrittsgläubig war und B, dass uns das zurzeit nicht betrifft. Aber es war noch ein zweiter Gedanke bei Ihnen, wo Sie meinten, das ist doch auch wissenschaftsgläubig. Das kann überhaupt nicht so sein, weil Sie über die Wissenschaftler, ebenso wie Brecht und Gramsci übrigens, so wie Sie sich in den Dienst von Herrschaft stellen, absolut Hohn und Spott ausgeschüttet hat, also selber nicht wissenschaftsgläubig war, sondern sie hat etwas anderes gedacht. Das ist vielleicht unmodern geworden, aber nicht für mich. Nämlich, dass man ohne Vernunft nichts machen kann. Und dass es infolgedessen darauf ankommt, dass die Einzelnen instand gesetzt werden, ihr Leben vernünftig zu ergreifen. Also es zu erkennen, wie es zusammenhängt. Und daran hat sie gearbeitet. Das fühle ich eigentlich genauso. Ich glaube, dass das für mich auch mein Leben bedeutet, dass ich daran arbeite, dass die Einzelnen die Lebensumstände, in denen sie sind, erkennen, damit sie herausfinden können, wo sie eingreifen können und wenigstens ein Stück weniger ohnmächtig in den Kräfteverhältnissen sitzen.
Ja, wir merken, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Luxemburg zu lesen. Wenn ich es lese, ist es was anderes scheinbar, wenn Sie es lesen. Wir merken aber, dass es auch eine ziemlich widersprüchliche Rezeptionsgeschichte hat, Rosa Luxemburg in den letzten knapp 90 Jahren bekommen hat. Nun haben Sie als Autorin, als sozialistische Feministin der Debatte zumindest eine neue Facette hinzugefügt.